Willkommen bei Jew is Important. Kein Podcast über Religion, sondern über das, was dahinter steht. Werte, Identität, Wahrheit und der Versuch, in einer immer lauteren Welt Haltung zu bewahren.
Willkommen zurück bei Jew is Important. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Diese Woche möchte ich mit etwas beginnen, das zunächst harmlos klingt. Ich hatte neulich ein Gespräch mit jemandem, der sehr überzeugt davon war, dass Spanien doch eigentlich ein gutes Beispiel für den friedlichen Islam sei. Al-Andalus, Toleranz, kulturelle Blüte, Wissenschaft, Zusammenleben, man kennt die Erzählung. Ich musste diese Aussage sofort hinterfragen. Nicht aus Provokation, sondern aus Systematik. Mein Faktenwissen reichte in diesem Moment nicht aus, um jedes Detail parat zu haben. Aber wenn man den Islam nicht als Gefühl, sondern als politisch-religiöses Ordnungssystem betrachtet, und das tue ich, dann passt diese Erzählung schlicht nicht. Nicht historisch, nicht strukturell und vor allem nicht logisch. Die Vorstellung vom friedlichen Islam in Spanien fügt sich verdächtig gut in ein westliches Bedürfnis ein, Geschichte rückwirkend zu entschärfen, Konflikte zu glätten, Machtverhältnisse zu romantisieren. Aus Eroberung wird Austausch, aus Hierarchie wird Harmonie, aus Herrschaft wird kulturelle Blüte. Es ist ein schönes Narrativ und genau deshalb ist es so beliebt. Denn der erste nennenswerte Eintritt des Islam in Europa begann, wenig überraschend, nicht mit einem diplomatischen Austausch oder einem interkulturellen Begegnungsprogramm, sondern mit einer ziemlich klassischen Invasion. Im Jahr 711 nach Christus überquerten muslimische Truppen aus Nordafrika die Straße von Gibraltar. Sie kamen nicht auf Besuch. Sie kamen, um zu bleiben. Angeführt von Tariq ibn Ziyad, dessen Name sich bis heute in Jabal Tariq Gibraltar erhalten hat. Geschichte ist manchmal erstaunlich ehrlich, wenn man ihr zuhört. Die Westgoten hatten zu diesem Zeitpunkt andere Prioritäten. Sie waren vor allem damit beschäftigt, sich gegenseitig zu bekämpfen, anstatt ihr Territorium zu verteidigen. Ein Verhalten, das einem heute fast schon vertraut vorkommt. Der innere Gegner gilt als gefährlicher als jede äußere Bedrohung. Man bekämpft lieber den ideologisch falschen Landsmann, als sich mit Kräften auseinanderzusetzen, die ein völlig anderes Verständnis von Macht, Ordnung und Expansion haben. In diesem Sinne waren die Westgoten ihrer Zeit erstaunlich voraus. Innerhalb kurzer Zeit fiel nahezu die gesamte iberische Halbinsel unter muslimische Herrschaft. So entstand Al-Andalus, der erste dauerhaft islamisch regierte Raum auf europäischem Boden. Nicht als spirituelle Inspiration, nicht als philosophisches Projekt, sondern als Ergebnis militärischer Expansion. Heute wird dieses Herrschaftsgebiet gern als frühe multikulturelle Wellness-Oase verklärt, als eine Art historisches »Wir haben uns alle lieb, Disneyland«, als goldenes Zeitalter des Zusammenlebens, dem man fast magische Eigenschaften zuschreibt. Dass Christen und Juden dort leben durften, aber selbstverständlich nicht zu denselben Bedingungen wie Muslime, stört diese Erzählung nur am Rande. Denn mal ehrlich, wo genau in der Geschichte oder der Gegenwart durften Juden und Christen jemals so frei, gleichberechtigt und sicher leben wie Muslime, wenn Muslime an der Macht waren? Die Realität war deutlich nüchterner. Christen und Juden galten als Dhimmis, eine höfliche Umschreibung für geduldet, steuerpflichtig und rechtlich untergeordnet. Heute würden wir das ohne Umschweife institutionalisierte Diskriminierung nennen. Damals nannte man es Zusammenleben. Toleranz bedeutete nicht Gleichheit. Sie bedeutete, du darfst leben, solange du weißt, wo dein Platz ist. Übrigens ist Dhimmi kein rein historischer Begriff. Er taucht heute wieder auf. Auf den Straßen Englands, in Predigten, Parolen und Online-Foren radikalisierter Milieus. Und nein, er ist nicht metaphorisch gemeint. Sie meinen uns, Juden, Christen, Nichtgläubige, all jene, die nach dieser Logik so lange geduldet werden, bis genug Macht vorhanden ist, um Ordnung herzustellen. Ihre Ordnung. Wer glaubt, das sei überzogen, dem sei Episode 13 dieses Podcasts empfohlen. Dort haben wir über den Iran gesprochen. Über einen Staat, in dem genau dieses Prinzip nicht Theorie blieb, sondern Schritt für Schritt Realität wurde. Aber gut, historische Genauigkeit ist selten so anschlussfähig wie eine hübsche Legende. So oder so, mit der Landung in Spanien war der Islam erstmals dauerhaft auf europäischem Boden. Nicht als spirituelle Bereicherung, sondern als politische und militärische Realität. Europa lernte den Islam nicht über theologische Debatten kennen, sondern über Macht, Gebietskontrolle und Rechtsordnung. Dass diese Realität heute so gern verdrängt wird, hat vermutlich weniger mit Geschichte zu tun, als mit dem modernen Wunschbild, in dem jede Kultur gleich friedlich, gleich tolerant und gleich kompatibel sein soll. Die Geschichte war da, wie so oft, deutlich weniger naiv. Und hier kommen wir zu dem Punkt, der in all den wohlmeinenden Erzählungen gern übersehen wird. Der Islam ist nicht nur Religion, er ist, je nach Auslegung, ein vollständiges Ordnungssystem, das alle vier Säulen in sich vereint: Gesetzgebung, Exekutive, Rechtsprechung und ideologische Legitimation. Wenn diese Bereiche nicht voneinander getrennt sind, sondern sich gegenseitig bestätigen und absichern, entsteht kein neutraler Raum, in dem Gleichberechtigung zufällig gedeiht. Es entsteht Ordnung. Und Ordnung ist selten egalitär. Ordnung kennt Zuständigkeiten, Rangfolgen und very klare Antworten auf die Frage, wer dazugehört und wer nicht. In diesem Licht betrachtet war Al-Andalus kein historischer Ausrutscher und schon gar kein glücklicher Zufall. Es war die logische Umsetzung eines Systems, das in ein neues Territorium übertragen wurde. Mit denselben Prinzipien, denselben Hierarchien und denselben Konsequenzen. Dass sich dieses System zeitweise kulturell produktiv zeigte, ändert nichts an seiner Grundstruktur. Auch gut organisierte Ordnung bleibt Ordnung und keine Gleichheit. Mit der Zeit begann dieses Gebilde zu bröckeln. Das Kalifat zerfiel, Al-Andalus spaltete sich in kleinere Herrschaftsbereiche, die sogenannten Taifas. Diese Phase wird heute gern als besonders tolerant beschrieben, als Beweis dafür, dass es auch anders ging. Und ja, in Teilen war sie weniger repressiv. Vor allem deshalb, weil sie politisch schwach war. Instabilität hat gelegentlich den Nebeneffekt, dass sie milder wirkt. Nicht aus Überzeugung, sondern aus Notwendigkeit. Genau diese Instabilität führte zu einem Reflex, der sich in der Geschichte immer wieder beobachten lässt. Wenn Ordnung zerfällt, ruft man nach jemandem, der sie wiederherstellt. Und im Fall von Al-Andalus kam dieser jemand nicht aus dem Inneren, sondern aus Nordafrika. Das ist kein Zufall, sondern Teil der islamischen Expansionsgeschichte. Nordafrika war zu diesem Zeitpunkt bereits seit Jahrhunderten islamisiert. Die Region war nicht nur religiös geprägt, sondern politisch und militärisch organisiert, mit Herrschaftsstrukturen, die den Islam nicht als persönliche Glaubensfrage verstanden, sondern als verbindliche Ordnung für Staat, Recht und Gesellschaft. Genau dort hatten sich Bewegungen herausgebildet, die überzeugt davon waren, dass der Islam nur dann richtig funktioniere, wenn er streng, einheitlich und ohne lokale Abweichungen umgesetzt werde. Als Al-Andalus politisch zerfiel und die lokalen Herrscher sich gegenseitig schwächten, griff man deshalb auf diese nordafrikanischen Dynastien zurück. Zuerst auf die Almoraviden, später auf die noch rigidere Bewegung der Almohaden. Beide verstanden sich nicht als kulturelle Vermittler, sondern als religiöse Korrektive. Ihre Mission war es, Ordnung wiederherzustellen. Und Ordnung bedeutete in diesem Fall weniger Spielraum, weniger Abweichung, weniger Toleranz. Was folgte, war kein Betriebsunfall, sondern die konsequente Umsetzung dieser Ideologie. Rechte für Juden und Christen wurden eingeschränkt, religiöse Praxis stärker reglementiert, Konversionen erzwungen oder indirekt durch Druck herbeigeführt. Viele Juden und Christen flohen in die christlichen Gebiete im Norden, nicht aus Nostalgie, sondern aus Notwendigkeit. Das viel zitierte goldene Zeitalter endete also nicht, weil irgendjemand plötzlich intolerant wurde, sondern weil die Phase politischer Schwäche vorbei war. Sobald ein ideologisch gefestigtes Machtzentrum die Kontrolle übernahm, setzte sich das durch, was dieses System immer hervorbringt: klare Hierarchien, klare Regeln und klare Grenzen dafür, wer dazugehört und wer nur geduldet ist. Romantisierte Toleranz war ein Nebenprodukt von Instabilität. Strenge Ordnung war das Ziel. Und das sollte man im Hinterkopf behalten, wenn heute so getan wird, als sei Al-Andalus der Beweis dafür, dass dieses System im Kern pluralistisch gewesen sei. Geschichte ist da, wie so oft, weniger sentimental. Das romantische Bild hielt also genau so lange, wie es brauchbar war. Danach übernahm wieder das, was immer übernimmt, wenn Ideologie auf Macht trifft. Struktur, Durchsetzung, Hierarchie. Geschichte ist in dieser Hinsicht erstaunlich ehrlich, wenn man bereit ist, ihr zuzuhören. Wenn man diesen Mechanismus einmal verstanden hat, wirkt er erstaunlich vertraut. Instabilität erzeugt Spielräume. Spielräume werden als Toleranz missverstanden. Und sobald ein ideologisch gefestigtes Machtzentrum übernimmt, endet die Phase der Großzügigkeit abrupt. Das ist kein historischer Sonderfall Spaniens, sondern ein wiederkehrendes Muster. Man kann es in Iran beobachten, nachdem die Monarchie gefallen war. Man kann es im Sudan sehen, wo religiös legitimierte Macht heute brutal durchgesetzt wird. Und man erkennt es immer dort, wo Religion nicht neben dem Staat existiert, sondern der Staat selbst wird. Was uns heute als moderater Islam präsentiert wird, ist häufig nichts anderes als eine Phase politischer Schwäche oder strategischer Zurückhaltung. Nicht Überzeugung, sondern Opportunität. Sobald sich Macht konsolidiert, verschiebt sich auch der Ton. Aus Koexistenz wird Ordnung, aus Ordnung wird Durchsetzung. Das ist unbequem, aber historisch gut belegt. Und genau deshalb ist die Verklärung von Al-Andalus so irreführend. Sie verwechselt einen Moment der Instabilität mit einem dauerhaften Ideal. Mit dieser Klarheit lässt sich auch verstehen, warum die Geschichte in Spanien nicht stehen blieb. Die christlichen Reiche im Norden beobachteten sehr genau, was im Süden geschah. Die sogenannte Reconquista war keine spontane religiöse Euphorie, sondern eine jahrhundertelange Reaktion auf Fremdherrschaft. Schritt für Schritt, oft zögerlich, manchmal brutal, aber immer mit dem Ziel, territoriale Kontrolle zurückzugewinnen. Der symbolische Beginn wird gern auf das Jahr 722 datiert, auf die Schlacht von Covadonga. Nicht, weil dort sofort alles entschieden gewesen wäre, sondern weil sich hier erstmals Widerstand formierte, der nicht nur überleben, sondern zurückerobern wollte. Über Jahrhunderte hinweg verschoben sich die Machtverhältnisse langsam nach Süden. Städte wechselten den Herrscher, Grenzen wurden neu gezogen und mit jeder Rückeroberung wurde deutlicher, dass das Zusammenleben unter islamischer Herrschaft für viele eben kein goldenes Zeitalter gewesen war, sondern eine Ordnung, aus der man heraus wollte. Der entscheidende Wendepunkt kam im Jahr 1212 mit der Schlacht von Las Navas de Tolosa. Die Almohaden erlitten eine massive Niederlage, ihre Macht brach. Von da an war klar, Al-Andalus war nicht mehr expansiv, sondern defensiv. Was folgte, war kein plötzlicher Zusammenbruch, sondern ein langsames Auslaufen. Bis schließlich im Jahr 1492 mit dem Fall Granadas der letzte islamische Herrschaftsraum auf der iberischen Halbinsel endete. Nicht aus Sentimentalität, nicht aus Nostalgie, sondern weil sich Machtverhältnisse erneut verschoben hatten. Und genau hier schließt sich der Kreis. Spanien ist kein Beweis für einen friedlichen Islam. Es ist ein historisches Lehrstück darüber, wie Ideologien funktionieren, wenn sie Raum gewinnen und wie sie sich verhalten, wenn dieser Raum wieder schwindet. Wer das ignoriert, verwechselt Geschichte mit Wunschdenken. Warum hält sich dieses Narrativ vom friedlichen Beispiel Spanien eigentlich so hartnäckig? Weil es gebraucht wird. Europa sucht seit Jahren nach historischen Belegen dafür, dass Islam und westliche Ordnung grundsätzlich kompatibel seien, wenn man nur tolerant genug ist, offen genug, nachsichtig genug. Al-Andalus wird dabei zur perfekten Projektionsfläche. Historische Komplexität wird geglättet, Machtverhältnisse werden ausgeblendet, Hierarchien in Harmonie übersetzt. Aus Herrschaft wird Austausch, aus Unterordnung Koexistenz. Es ist eine rückwärtsgewandte Wunschvorstellung. Und genau deshalb ist sie so beliebt, vor allem in akademischen und linken Milieus, die gelernt haben, Macht nur dort zu sehen, wo sie ideologisch vorgesehen ist. An diesem Punkt folgt fast reflexartig der moderne Vergleich. Aber schau doch nach Dubai oder Abu Dhabi. Ja, das stimmt. Man darf dort als Nicht-Muslim leben. Sicher, wohlhabend, geduldet. Aber bitte präzise, man lebt dort als Gast. Ohne politische Rechte, ohne Gleichstellung, ohne Möglichkeit, das System ernsthaft zu hinterfragen. Das ist keine Gleichberechtigung. Das ist kontrollierte Toleranz. Christen dürfen Kirchen besuchen, Juden dürfen inzwischen sogar öffentlich Schabbat feiern, solange sie die politische Landschaft nicht stören. Man lebt sicher, ja, aber sicher unter einer islamischen Staatsreligion, nicht gleichberechtigt neben ihr. Toleranz per Dekret, jederzeit widerrufbar, abhängig vom Wohlwollen der Herrscherfamilie und strikt auf das Private begrenzt. Ein Modell, das vor allem eines zeigt, wie niedrig die globale Erwartung an islamische Staaten inzwischen angesetzt ist. Schon die bloße Abwesenheit von Verfolgung gilt als humanistischer Durchbruch. Die romantisierte Vorstellung eines islamischen Pluralismus hat deshalb weniger mit islamischer Rechtsrealität zu tun als mit europäischer Sehnsucht nach moralischer Entlastung. Und während man im Westen eifrig an dieser Erzählung festhält, zwingt die Gegenwart zur Störung. Wer heute in den Sudan blickt, wo Menschen verfolgt, vertrieben oder getötet werden, weil sie nicht konvertieren oder nicht schnell genug gehorchen, kommt um eine unbequeme Feststellung nicht herum. Offenbar reicht es, Gewalt religiös zu rahmen und Kritik kulturell zu delegitimieren, um selbst Massaker weiterhin mit dem Etikett Religion des Friedens zu versehen. Das ist kein Angriff auf Gläubige. Das ist eine Analyse von Macht und von der Bereitschaft westlicher Diskurse, diese Macht nicht sehen zu wollen. Und genau hier wird die Geschichte wieder aktuell. Der Islam kam über Spanien erstmals militärisch nach Europa, später über den Balkan, heute über Migration. Jede Phase hatte ihre eigenen Dynamiken, aber begleitet wurden sie stets von wohlmeinenden Eliten, die erklärten, man müsse nur differenzieren, nur verstehen, nur Geduld haben. Schon in Al-Andalus waren es gebildete Schichten, die Instabilität mit Offenheit verwechselten und Ordnung romantisierten, solange sie selbst nicht betroffen waren. Diese Linie lässt sich erstaunlich mühelos bis in die Gegenwart ziehen. Dieselben Milieus, die sich selbst als aufgeklärt, gebildet und humanistisch verstehen, zeigen sich heute lautstark solidarisch mit Hamas-Narrativen, sprechen von Befreiung und Widerstand und werden auffallend leise, sobald es um den Iran geht. Still, wenn ein islamistisches Regime foltert, Frauen entrechtet und Oppositionelle hinrichtet. Still, wenn genau jene Ordnung Realität wird, die man andernorts so gern romantisiert. Besonders bemerkenswert ist diese selektive Empörung dort, wo sie eigentlich am lautesten sein müsste. In der United Nations. Ein System, in dem das iranische Regime, direkt oder über verbündete Staaten, erheblichen Einfluss ausübt, Resolutionen mitprägt und Diskurse verschiebt, während Israel obsessiv verurteilt wird. Menschenrechte sind dort erstaunlich dehnbar geworden. Sie gelten kompromisslos für den jüdischen Staat, aber auffallend relativ, wenn ihre Verletzung aus der richtigen ideologischen Richtung kommt. Diese moralische Schieflage zeigt sich besonders drastisch im Umgang mit Gewalt. Wenn im Kontext von Hamas und Israel selbst sexualisierte Gewalt rhetorisch zu Widerstand umgedeutet wird, wenn Vergewaltigung in Teilen des westlichen Diskurses nicht mehr klar als Verbrechen benannt, sondern politisch eingeordnet wird, dann hat sich etwas Grundlegendes verschoben. Nicht die Fakten sind unklar. Unklar ist nur noch, für wen sie gelten sollen. Freiheit, so scheint es, ist ein Wert mit Bedingungen geworden. Sie gilt, solange sie das eigene Weltbild bestätigt. Wo sie dieses Weltbild in Frage stellt, etwa durch den Blick auf den Iran, auf islamistische Herrschaft oder auf ideologisch motivierte Gewalt, zieht man sich lieber in Schweigen zurück. Humanismus ja, Universalität nein. Aus diesen Gründen hätte Al-Andalus nie ein Beweis für Gleichberechtigung werden dürfen. Es war ein Beweis dafür, wie gut ein hierarchisches System funktionieren kann, solange niemand es beim Namen nennt. Spanien ist kein Beispiel für einen friedlichen Islam. Es ist ein Beispiel dafür, wie Geschichte romantisiert wird, sobald sie politisch nützlich ist. Wie aus Eroberung Koexistenz, aus Hierarchie Harmonie und aus Machtverhältnissen kulturelle Folklore gemacht wird. Und genau deshalb lohnt es sich, genauer hinzusehen. Nicht aus Angst, nicht aus Hass, sondern aus Verantwortung. Denn Klarheit ist keine Provokation, sie ist Voraussetzung. Und genau hier schließt sich der Kreis. Spanien ist kein Beweis für ein friedliches Miteinander unter islamischer Herrschaft. Es ist ein historisches Lehrstück darüber, wie Ideologien funktionieren, wenn sie Raum gewinnen und wie sie reagieren, wenn dieser Raum wieder schrumpft. Wer das ignoriert, verwechselt Geschichte mit Wunschdenken. Überträgt man diese Erkenntnis auf Deutschland, dann wird eines deutlich. Es geht nicht darum, Menschen auszugrenzen. Es geht darum, Ideologien zu begrenzen. Ein freiheitlicher Staat kann es sich nicht leisten, Systeme zu tolerieren, die seine Grundordnung relativieren, seine Werte instrumentalisieren oder seine Offenheit strategisch ausnutzen. Religionsfreiheit endet dort, wo religiöse Ordnung politisch wird. Deutschland muss den Mut haben, klare Schranken zu setzen, nicht gegen Gläubige, sondern gegen Ansprüche, die Recht, Gleichberechtigung und staatliche Neutralität unter religiösen Vorbehalt stellen. Wer hier leben will, darf glauben, was er möchte. aber er darf nicht erwarten, dass der Staat seine eigenen Prinzipien zur Disposition stellt. Das ist keine Intoleranz. Das ist Selbstschutz. Und es ist höchste Zeit, das auch so zu benennen. Denn eine offene Gesellschaft bleibt nur offen, wenn sie weiß, wo ihre Grenzen liegen. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Wenn ihr meinen Podcast unterstützen oder mir einen Kaffee spendieren möchtet, findet ihr den Link zu meiner Ko-fi-Seite in den Shownotes. Dieser Podcast wurde mit Hilfe künstlicher Intelligenz produziert. Die verwendete Musik ist lizenziert. Folge Jew is Important auf Instagram @JewIsImportant. Bis zur nächsten Folge.